Let's Talk. Heute zu Gast Dr. Stefan List, Autor des Toolblocks und Berater für Organisationsentwicklung. Wir haben uns darüber unterhalten, warum wir zwar alle sprechen, aber noch lange nicht alle besprechen können und wie man Meetings kürzer und effektiver macht. Ich habe ihn gefragt, was er von Meetings hält, in denen die Teilnehmer Laptops nutzen und ob er es auch erlebt, dass der Laptop dann oft für andere Arbeiten, zum Beispiel E-Mails bearbeiten, benutzt wird.
Also ich habe die ähnliche Erfahrung, wobei ich mache ja manchmal so auch Workshops zu Besprechungsmoderation, Besprechungsbegleitung. Mhm. Und was ich frage dann auch immer, wie ist das eigentlich bei euch? Habt ihr da irgendwelche Regeln? Es gibt auch durchaus Firmen, die das untersagen zum Beispiel. Es gibt eine Firma, die sagt, es hat nur einer einen Laptop auf dem Tisch. Der eine ist an Beamer angeschlossen, das ist ein eigenes Thema für sich, da kann man auch nochmal stundenlang drüber diskutieren. Mhm. Und das andere, der Protokoll führt. Und ich erlebe das ähnlich, weil ich denke, das ist auch so ein bisschen, das kann man machen, man kann es verbieten, man kann aber dadurch nicht verhindern, dass Leute sich gelangweilt fühlen. Ne?
Genau.
Ich meine, das ist ja dann trotzdem, also die haben dann halt was, machen was anderes dann halt, aber schweifen gedanklich ab, was ja durchaus gar nicht schlecht sein muss, aber ich sehe das schon auch so. Und dann weiß ich aber nicht richtig, das ist so für mich so ein bisschen ein Punkt, ich bin ja manchmal auch auf Barcamps, mhm. Ob da nicht auch so eine Kulturgeschichte stattfindet. Also ich glaube, dass wir das immer mehr erleben, dass Leute einfach einen Laptop oder ein iPad oder was auch immer auf dem Tisch haben und das gar nicht, und trotzdem konzentriert sind. Also das ist so, ich bin da hin und her gerissen. Ich bin ja bald ein biblisches Alter und ich bin immer noch jemand, der das nicht so gerne hat, ehrlich ja. gesagt. Auch als Wertschätzung gegenüber einem Referenten zum Beispiel. Aber ich glaube, das kommt, das lässt sich nicht verhindern.
Ja, das Problem sind ja, glaube ich, auch nicht so sehr die Laptops oder dass jemand sich Notizen macht, das kann man auch mit einem Blatt Papier, sondern die Frage Richtig. Ist, warum ist es attraktiv für die Zuhörer, sich eben da abdriften zu lassen, andere Mails zu bearbeiten oder eine Arbeit zu korrigieren. Ich weiß zum Beispiel, mein Doktorvater hat die Promotionsvorträge ganz oft genutzt, um Arbeiten zu korrigieren.
Ne? Ja.
Das bedeutet halt, dass das, was er da vorne vorgetragen hat, war nicht spannend genug, um ihn dazu zu verleiten, statt zu korrigieren, zuzuhören. Also ist eher die Frage, woran liegt das eigentlich? Warum?
Ich schmunzel jetzt, weil ich glaube, dass was gerade wegen der Professoren, das finde ich ganz interessant, das habe ich auch schon ähnlich erlebt. Ich glaube, das ist natürlich auch immer, es gibt ja immer diese zwei Ebenen, die Sachebene, Beziehungsebene, das ist ja ein alter Hut. Aber ich glaube auch, dass Besprechung immer auch so ein Ort der Selbstinszenierung ist.
Ja.
Gerade auch für Chefs, für Hierarchieträger mitunter, die dann zum Beispiel auch zu spät kommen, um zu demonstrieren, wie wichtig sie sind.
Ja.
Dann kriegen sie die ganze Aufmerksamkeit und so weiter. Ich meine, das sind Extremfälle. Ich erlebe das gar nicht so viel, aber es gibt's.
Ja.
Und für so einen Professor ist es vielleicht auch, ich kenne den jetzt nicht, ne? Ich weiß nicht, was es für einer war, aber vielleicht ist das für den auch ganz wichtig zu demonstrieren, eigentlich habe ich das gar nicht nötig, hier zu sitzen und ich tue das nur, um meinen Doktoranden halt einen Gefallen zu tun. Und ich könnte mir vorstellen, dass das auch das demonstrieren soll, weil ansonsten ist es schlicht und einfach unhöflich.
Es sendet ein Signal, ne? Also,
natürlich,
weil hier
natürlich.
Ist es okay, dass man nicht die ganze Zeit aufmerksam zuhört. Ne?
Ja. Und das, was du sagst mit dem Signal, finde ich extrem wichtig. Also ich erlebe immer, dass sich Leute über eine schlecht mangelnde Besprechungskultur dann beklagen, wenn ihre Chefs die auch vorleben. Mhm. Das heißt zum Beispiel gerade dieses zu spät kommen, sich an keine Tagesordnung halten, Wort abschneiden, also alles so Dinge, die wir nicht so gerne mögen, die einfach auf den Index gehören im Prinzip,
ja.
weil sie auch gutes Benehmen im Prinzip einfach abschneiden, die findest du, die werden sehr oft dann vorgelebt. Und es ist ja so, dass man das tut, was nicht sanktioniert wird, wegen positiv und weder positiv noch negativ. Und wenn ich sehe, dass die Hierarchen da alle zu spät kommen, dann nehme ich das für mich natürlich auch in Anspruch. Ne? Also das, ich glaube, da, das ist schon mal so ein wichtiger Punkt. Ein zweiter wichtigster Punkt ist, glaube ich, dass ich komme ja so ein bisschen auch aus der Open Space Bewegung und da gibt es ja diesen berühmten Satz von Harrison Owen, es gibt eigentlich nur zwei Gründe an einer Besprechung teilzunehmen, entweder du kannst was lernen oder du kannst was beitragen.
Ja.
Und wenn beides nicht zutrifft, dann hast du da nichts zu suchen.
Genau, und dann gibt es eben diese typischen Corporate Meetings, ne, wo einfach mal das halbe Projekt eingeladen wird, damit man nichts verpasst oder sowas vermeintlich, wobei eben 90% der Besprechungen gar nicht relevant für die Person sind.
Ne. Absolut, das habe ich auch erlebt. Ich komme ja eher so aus der Produktion und ich habe das auch in Produktionsbetrieben, das sind diese berühmten Routinebesprechungen oder Jour fix oder so, ne?
Genau.
Wo man die Produktion, den Verlauf durchspricht und vielleicht ist es für dich ganz interessant. Ich habe mal ein Projekt mitarbeiten dürfen in einer großen Fabrik und da war eine junge Ingenieurin, der Hintergrund war der, dass die von einem großen Konzern gekauft worden sind. Und zwar von einem skandinavischen und die haben offensichtlich eine völlig andere Kommunikationskultur.
Ja.
Und die haben gesagt, bei euch wird zu viel gelabert. Und die hat dann wirklich mal auf dem Excel-Blatt, hat die mal alle Besprechungen aufgezeichnet oder aufgeschrieben, die innerhalb dieses Unternehmens, das waren 800 Mann, glaube ich, oder 700 Mann, im Laufe einer Woche durchgeführt wurden. Das war sensationell, sowas habe ich noch nie gesehen. Ich glaube, da hätte man wirklich 3 Pinnwände mit voll machen können, wenn man es hätte ausgedruckt.
Mhm.
Und was ich halt sehe, wo unheimlich viel Potenzial drin steckt, und das haben wir dann auch versucht zu machen und haben es auch einigermaßen hingekriegt, sind auch sehr stark diese Routinebesprechungen. Ne?
Ja.
Also gerade so Produktionsbesprechungen morgens um 9, wo eine Menge Leute drin sitzen, die da hingehen, weil es ein Ritual ist.
Mhm.
Und es ist natürlich so, wenn ich da drin sitze und ich habe nichts beizutragen oder ich lerne nichts, ziehe ich den Leuten Energie ab. Ne? Weil dann kommt das, was du sagst, und dann mache ich irgendwas anderes. Ist ja auch ein Stück weit Selbstverteidigung, da im Büro, da stapelt sich die Arbeit und jetzt muss ich wie der Schwabe sagt, mir der Arschbeut hocken. Und das ist aber dann teilweise ritualisiert und da kann man unheimlich straffen. Also wenn man da eine Tagesordnung also quasi standardisiert, also da, ja wenn du so willst, ich nenne es mal so eine Besprechungsprozessordnung oder ich weiß nicht, wie man das sagen soll, also,
ja.
Dann kann man unheimlich viel erreichen, weil ja doch immer dasselbe besprochen wird. Es sind ja immer dieselben Tagesordnungspunkte. Und wenn ich denke, dass man in einem Betrieb sowas schon mal diese Routinebesprechung mal systematisch durchackert, da könnte man schon sehr viel erreichen.
Ja, aber das erfordert, dass die Führungsriege da mitmacht, ne? Denn
diejenigen,
die verantwortlich für die, also als kleiner, also als ein einfacher Meeting-Teilnehmer kann ich ja nicht einfach die Tagesordnung bestimmen.
Nein, absolut richtig. Mhm. Das ist natürlich klar. Und man muss natürlich auch wirklich mal gucken, wo haben wir Routinebesprechungen? Das sind eine ganze Menge.
Mhm.
Und dann kommt immer die Frage, die ich sowieso ganz wichtig finde, ist die Helmut Kohl-Frage, der hat immer gesagt, wichtig ist, was hinten rauskommt.
Ja.
Und was soll denn da passieren? Will ich eine Entscheidung treffen? Will ich informieren? Will ich, was gibt es denn da noch für Dinger? Will ich ein Problem lösen? Will ich Ideen generieren? Und das sind so Dinge, die natürlich dann zu unterschiedlichen Besprechungstypen führen auch. Und dann sind wir wieder bei der Frage der Moderation.
Genau, und das ist bei gerade so Routinebesprechungen natürlich auch gar nicht so einfach, sich jede Woche dann vorher tatsächlich auch die Zeit zu nehmen, das schüttelt man ja nicht immer aus dem Ärmel, zu sagen, was will ich denn heute erreichen?
Das geht, ich kann jetzt nur für Produktion sprechen, ich kann jetzt nicht zum Beispiel für Projekte sprechen, da müssen wir mal jemanden, der mehr davon versteht. Aber bei Produktion ist zum Beispiel so, dass du in Routinebesprechungen eigentlich schon immer dieselbe Zielsetzung hast. Du willst informieren über Produktionsfehler, über das, wie meine wegen die Nachtschicht gelaufen ist, was an technischen Problemen anfällt. Das heißt, du hast ein relativ begrenztes Set von irgendwelchen Themen. Und das kann man stromlinienförmig hinkriegen. Und wir haben es dann wirklich geschafft, von diese Morgenbesprechung von einer Stunde auf durchschnittlich oder anderthalb waren sogar auf eine Viertelstunde zu reduzieren.
Im Prinzip durch Rituale.
Ja, Rituale wäre mir ein bisschen zu viel gesagt, aber durch eine standardisierte Vorgehensweise.
Ja. Weil ich glaube, das könnte auch ein Hindernis da sein. Also der innere Schweinehund oder die Gewohnheiten, die man sich so angewöhnt, die sind halt schon sehr stark. Und wenn man einmal in so ein Meeting geht, weil man wirklich keine Zeit hatte und dann, naja, hat es halt doch irgendwie ganz gut geklappt. Dann merkt sich der innere Schweinehund das. Und wenn es beim zweiten Mal schon wieder klappt mit etwas weniger Vorbereitung, dann habe ich prompt die Gewohnheit, dass ich vielleicht nicht mehr so sorgfältig vorbereite. Und da muss man dann wieder was dagegen tun, wo vielleicht solche Standardisierungen dann helfen könnten.
Also ich glaube, dass diese Routinebesprechung, du gewinnst da schon wahnsinnig viel Effizienz, wenn du dich mal darum kümmerst, weil die anderen, wo du wirklich Probleme lösen musst, die kommen ja sowieso. Also aber was machst du, wenn du wirklich mal ein Problem hast und du musst dann immer noch jedes Mal dir aus dem Kopf drücken, was du bei der Routinebesprechung machen musst. Und ich glaube, der große Fehler, der ist, dass wir immer sagen, wir können alle reden, wir können alle sprechen, also können wir auch besprechen und das halte ich für ein Irrtum.
Denn dazu gehört ja auch Zuhören.
Auch. Ja.
Und dazu muss ich erstmal aufmerksam sein. Dazu muss ich aber auch als derjenige, der vorne steht, ja vielleicht auch das so attraktiv machen, dass es
richtig
einen Grund gibt zuzuhören.
Richtig, ja natürlich. Das also da kann ich dir zustimmen. Also gut, das betrifft jetzt weniger Routinebesprechungen, aber es ist natürlich immer wichtig, ich glaube, man verkauft, das Verkaufen hat gerade, ich komme ja aus dem technischen Bereich, immer so ein bisschen negativen Anspruch Anstrich bei Ingenieuren, aber trotzdem, du verkaufst Informationen und Informationen verkauft man dann, wenn sie interessant sind und wenn sie Nutzen bieten für den, der zuhört. Ne?
Ja, und wenn es vielleicht auch das ist, was nicht jeder auf den ersten Blick erkennt und was nicht auch aus dem letzten Geschäftsbericht oder sowieso aus dem täglichen Betrieb erkennbar ist, dass was schief läuft. Sondern da ist nicht die Frage, wie können wir der Ursache hinterherkommen.
Ich meine, das ist natürlich ein dickes Brett, was wir da bohren, ne? Das Thema Besprechung, weil man kann natürlich auch anders rangehen. Du hast vorhin gesagt, die Chefs müssen da mitziehen. Das hat natürlich auch ein bisschen was mit Unternehmen, na nicht nur ein bisschen was, hat gewaltig mit Unternehmenskultur zu tun. Wenn ich zum Beispiel so ein Seminar gebe zum Thema Besprechungsmoderation, Besprechungsleitung, dann gibt es Teilnehmer, die durchaus aggressiv reagieren und sagen, das ist ja völlig praxisfern. Habe ich auch schon gemacht, dir gegenüber. Ja. Dann ist dann immer die Frage, ja, sollen wir jetzt das bestätigen, was ihr ohnehin schon tut, oder wollen wir irgendwas, was vielleicht auch besprechen oder hier bearbeiten, was ihr noch nicht tut? Und da merkst du, dass die Teilnehmer, und das war auch meine Sache mit deinem Artikel, dass die Teilnehmer sehr oft dann sehen, ja, das klingt gut und das ist sicherlich auch gut, aber wie soll ich das in meiner Firma umsetzen, wo Besprechungen von 2 bis 3 angesetzt werden und um 5 dann erst aufhören, wo nicht jeder kommt, der angesprochen ist, wo die Leute nicht vorbereitet sind, wo es keinen roten Faden gibt, wo es keine wirklich Maßnahmenliste oder irgendwo, wo der Sack nicht zugemacht wird und so weiter. Ich meine, das kennen wir ja alles. Und dann werden die natürlich sauer und sagen, ja, sie erzählen hier einen vom Pferd und bei uns, das interessiert gar keinen. Ne?
Na klar, im Alltag ist immer alles ein bisschen schwieriger, als es sich in der Theorie anhört, aber man macht es sich vielleicht auch ein bisschen zu einfach, wenn man sich einfach auf die Position zurückzieht, ja, hört sich gut an, aber bei uns geht das alles nicht. Ne? Also wenn man halt nicht anfängt, irgendwas besser zu machen, insbesondere bei sich selber Dinge besser zu machen, also zu fragen, wie kann ich schneller auf den Punkt kommen, wie kann ich vielleicht den langweiligen Teil einfach mal überspringen oder vielleicht höflicher dem anderen gegenüber sein, selber pünktlich sein, damit fängt es ja dann auch an. Ne? Dass man
ja, oder dass du einfach mal zum Chef gehst und sagst, sagen Sie mal, muss ich da dabei sein?
Oder auch das, genau.
Na, also einfach auch manchmal, ich meine, solche Sachen zu machen, dass ich einfach sage, ja, ich nicht jedes Mal, wo ich auf dem Verteiler bin, muss ich da wirklich hin oder dann auch fragen, wozu muss ich da dabei sein? Was erwarten Sie von mir in der Besprechung? Mhm,
genau.
Was soll ich da leisten?
Ja, es gibt ja auf der anderen Seite Unternehmen, die das dann ganz radikal anders lösen. Ich hatte damals ja auch schon mal über dieses Amazon-Beispiel erzählt. Ich glaube, das ist mittlerweile auch einigermaßen bekannt, dass die irgendwann gesagt haben, PowerPoint zum Beispiel gibt's bei uns nicht, weil das eben so ein typischer Auslöser ist, wo man ins Labern gerät, wo man sich nicht ordentlich vorbereitet hat, wo andere gedanklich abdriften. Deswegen gibt's das bei uns nicht mehr. Dafür machen wir Memos. Und dafür gibt es auch, damit die auch garantiert gelesen werden, am Anfang eines Meetings 30 Minuten Study Hall, nennen die das, wo man nur lesen darf, wo auch keine Laptops und Smartphones erlaubt sind, da liest man und das ist dann natürlich auch ein Signal wiederum für denjenigen, der es geschrieben hat, die werden auch gelesen, das heißt, ich habe einen Anreiz, mir tatsächlich Gedanken zu machen, wie ich das so formuliere, dass ich das Optimale da raushole, ne? Meine Ideen da reinbringe.
Naja, ich finde also das PowerPoint-Bashing finde ich jetzt nicht so gut, weil ich denke, das ist ein Werkzeug, das durchaus unheimliche Vorteile hat. Es wird halt pervertiert, ne? Und ich meine, wenn du nur noch PowerPoint-Schlachten hast, dann ich meine, das ist immer so ein bisschen der Nachfolger vom Pavlovschen Hund, ne? Wenn anstatt der Glocke wird ein Beamer eingeschaltet und die Leute schlafen sofort ein, weil sie 100-mal weil sie so konditioniert sind.
Genau.
Aber ich habe nichts gegen PowerPoint. Also ich denke, das ist ein Mittel, das ist immer so, da schlägt man den Sack und meint den Esel. Der User ist das Problem und nicht die Software. Aber ich denke auch, es gehen viele Leute nach der Methode vor, hast du PowerPoint und hast einen Text, dann ist eigentlich das Problem schon erledigt. Und das ist natürlich tödlich, ne? Und das führt dazu diesen Wahnsinns, ja, das, die, diese PowerPoint-Schlachten, wo man hinterher kaputt ist, ohne überhaupt zu wissen, was man eigentlich gemacht hat. Ne?
Ja, ich
glaub, also da stimme ich dir zu. Also
ich glaube nicht so sehr, dass das Programm das Problem ist, sondern der Anreiz, dass man einfach diese Dinge nicht ordentlich durchdenken muss vorher.
Das meinte ich, genau.
Man kann PowerPoint-Präsentationen aus dem Stegreif halten. Ne? Man, ja. Ich hole mir aus den Folien von letzter Woche ein paar zusammen, tippe noch ein paar Schlagworte ein und habe das Gefühl, ich müsse mich nicht weiter vorbereiten, denn es steht ja alles drauf. Tatsächlich habe ich aber nicht sorgfältig nachgedacht und nicht sorgfältig durchdacht. Und das ist, glaube ich, das, was die bei Amazon versuchen zu überwinden, was so ein bisschen angeklungen hat in meinen zugegebenerweise etwas provokanten Vorschlägen, dass man nach 5 Minuten vielleicht auch mal fragen soll, wollen Sie mehr wissen? Denn wenn man es nicht geschafft hat, in 5 Minuten das Interesse zu wecken, dann ist das ein Zeichen dafür, dass man 5 Minuten vielleicht einfach gelabert hat und deswegen das getan hat, weil man sich nicht ordentlich genug vorbereitet hat. Also ist vielleicht die Frage, wie kann man die Anreize so setzen,
naja, es ist natürlich,
dass die Vorbereitung einfach einen höheren Stellenwert bekommt.
Das ist richtig. Also ich hatte mal einen Chef, der hat das ganz radikal gemacht. Der hat einfach eine Besprechung aufgelöst, wo er gemerkt hat, dass einer nicht vorbereitet war. Ja. Das war natürlich sehr peinlich für denjenigen. Aber das hat er nur einmal gemacht. Und das war wirklich peinlich. Also da saßen da 8 Ingenieure um den Tisch rum, wollten ein Problem lösen, der war nicht vorbereitet. Und dann hat er ganz klar gesagt, Herr Meier oder Müller-Schulz, ich weiß nicht mehr, wie der hieß, Sie sind nicht vorbereitet, deshalb treffen wir uns morgen an derselben Stelle nochmal. Und das ist peinlich. Ne? Das ist, das meinte ich auch vorhin mit Sanktionen. Sanktionen heißt ja nicht so Bestrafung, aber Sanktionen kann schon sein, wenn der Chef mit der linken Augenbraue zuckt, ne? Und sein Missfallen dadurch zum Ausdruck bringt. Ne? Ja. Aber wenn ich merke, ich brauche mich nicht vorbereiten, ich brauche mich nicht einlesen, dann ist ja wurscht. Ich meine, was soll dann passieren? Aber ich finde, ich weiß auch nicht, ob ich so dieses Memo lesen, die Idee muss man drüber nachdenken, die ist nicht schlecht, aber andererseits vorbereiten heißt nicht umsonst vorbereiten. Ne? Und naja, gut, aber das ist jetzt um das Haarspalterei. Ja. Aber was ich denke, jetzt weiß ich wieder, was mir im Kopf rumgefahren ist. Ich glaube, ich bin noch mal so ein bisschen gedanklich bei dieser Selbstinszenierung, also bei dem, was so unter der Wasseroberfläche läuft. Ne? Und ich glaube, die Leute rufen zwar immer auch sehr stark nach einer Effizienz in der Besprechung und andererseits ist es aber vielleicht doch nicht so gern gesehen, weil ich brauche natürlich auch Räume, wo ich mich darüber unterhalte, ob BVB aus dem Keller rauskommt oder was weiß ich oder wie das letzte Wochenende oder so war. Es ist die Frage, ich denke, du kommst ohne das nicht aus. Es ist nur die Frage, wie viel Raum gibt man dem? Ne? Und ich bin ja sowieso so ein Verteidiger oder Befürworter der Kaffeeküche. Ich glaube, die wird völlig unterschätzt in der Firma, wo man den Leuten den Raum gibt, auch über informelle Dinge zu reden. Heißt ja nicht umsonst informell. Und ich glaube, dass dann auch vielleicht die Besprechungen etwas effizienter werden. Das fällt mir jetzt gerade ein. Ich muss mal nächstes Mal drauf gucken. Du hast mich auf eine Idee gebracht, welche Möglichkeiten die Leute sonst haben, außerhalb von Besprechungen tatsächlich zu interagieren. Dass wir vielleicht mal genaues hingucken wird.
Tatsächlich würde ich sagen, in dem Licht, was du da gerade schilderst, ist, wenn ich so zurückdenke zu Zeiten, als ich bei Fraunhofer war, da waren vielleicht die wichtigsten Meetings, die wir teilweise hatten, welche, die gar nicht so hießen, nämlich das waren die Spaziergänge nach der Mittagspause, wo wir einfach nach dem Mittagessen noch eine Runde ums Gelände gegangen sind.
Glaube ich.
Wo man eben
die gar nicht Franziska Köppe, die Kollegin von uns, die Franziska Köppe, die macht das richtig. Die macht das richtig so Spaziergänge, also ganz wirklich anstatt Besprechung. Das finde ich eine gute Idee.
Ja. Steve Jobs sagt man, glaube ich, auch nach, dass er die wichtigen Dinge immer auf Spaziergängen besprochen hätte. Vielleicht, weil es ist einfach auch mal durchaus befreiend, wenn man eben nicht immer in den gleichen 4 Wänden sitzt und wenn man auch mal andere Eindrücke bekommt.
Natürlich. Ja, also du merkst schon, also mir gehen da 1000 Sachen durch den Kopf, deswegen habe ich auch gesagt, dicke Bretter bohren. Ja. Aber ich glaube, dass wirklich das Problem ist ganz vielschichtig. Also nur zu sagen, die wollen nicht und sonst. Ich meine, wenn das wirklich so schlimm wäre, würden sie es ja ändern, sondern es muss ja irgendwo noch ein Sekundärgewinn dahinter stecken. Also warum Leute dennoch zu den Besprechungen gehen, alle beklagen sich drüber. Das ist wie Modern Talking, ne? Also ich mag die Musik nicht und verkaufe sie auch nicht, aber sie haben Millionen davon verkauft. Und so kommt mir das bei den Besprechungen auch manchmal vor. Also wir beklagen uns alle drüber, wir sind unheimlich stinkig, dass es uns von der Arbeit quasi hier loseist und wir können das nicht machen, was wir eigentlich machen müssen. Aber trotzdem gehen wir alle hin. Ne?
Du bist ja, wenn ich es richtig verstanden habe, in deiner Beratungspraxis, in deiner täglichen, vor allen Dingen beschäftigt mit Fragen der persönlichen Produktivität. Also ja. Wie schaffe ich meinen Tag besser zu organisieren oder wie schaffe ich Ziele besser zu erreichen? Gibt es denn irgendwelche Werkzeuge oder Methoden, wo du vielleicht, die dir vielleicht im Kopf schwirren im Augenblick, wo man sagen könnte, das wären Dinge, die man typischerweise eigentlich so im persönlichen Bereich einsetzt, aber die in so einem Meeting vielleicht auch mal durchaus eine Überlegung wert wären, dass man.
Ja, ich denke, das ist jetzt eine gute Frage. Also spontan fällt mir zum Beispiel auch ein, ganz spontan ist das Notizen machen. Ne? Wie auf welche Weise mache ich mir Notizen? Wie strukturiere ich das für mich, was ich in der Besprechung höre, was ich in der Präsentation höre? Da gibt es zum Beispiel die Cornell-Methode, die ich sehr gut finde, die ich auch selber anwende. Das ist ja diese Dreiteilung des Arbeitsblatts. Also ich glaube, dass es auch da sehr wichtig ist, so frei nach David Allen erstmal alles zu sammeln. Also ohne zu werten, ohne zu strukturieren, erstmal alles zu sammeln und aufzuschreiben, was ich da aufnehme und hinterher dann erst zu strukturieren und zu sagen, okay, das kommt jetzt, wie sagt man, ins Kröpfchen und das ins Töpfchen. Mhm. Also ich habe die Erfahrung gemacht, ich habe mich viel experimentiert, zum Beispiel beim Protokoll machen mit Mindmapping und so weiter. Das hat mich überfordert. Also das gleichzeitig machen zu müssen, zu sammeln, die Informationen zu sammeln und zu strukturieren und womöglich auch noch zu bewerten.
Mhm. Das heißt,
ansonsten, was ich wichtig, ja, Entschuldigung?
Das heißt, also ein Ansatzpunkt wäre vielleicht weniger kritisieren gleich am Anfang, ja, eines Meetings, also damit man gar nicht erst so vom Hölzchen aufs Stöckchen kommt, sondern erstmal sammelt und anschließend darüber bespricht, was wir jetzt aus
ganz,
diesem Gesamtbild
ganz genau, haben. Also es, genau. Ja, das ist ja so ein Ding, dass wir Menschen schnell, ja, wie soll ich sagen, interpretieren und auch bewerten. Und es ist schwer genug, aber ich glaube, dass es wichtig ist, dass man sich da mitunter zurückhält, sondern erstmal aufnimmt und das in einem Extraschritt macht. Und ich glaube, das wird auch sehr wenig gemacht. Es wird dann, kommt ein Vorschlag, dann wird gleich diskutiert, manchmal sogar zerdiskutiert. Und auf die Weise gibt es eigentlich relativ wenig Fortschritt, weil da gibt es natürlich auch wieder Machtgeschichten. Ne? Also wie sagt Mick Jagger, also bei den Rolling Stones haben alle eine Stimme, aber die eine zählt mehr als die andere. Und das, glaube ich, tritt da auch auf. Und deshalb halte ich es für wichtig, dass man, so wie du sagst, dass man erstmal hört, was da kommt und später das in eine spätere Phase verschiebt. Gibt ja solche Sachen auch, ein Walt Disney Modell und solche Dinge.
Ja. Gibt es noch weitere Methoden?
Ja, was ich für ganz wichtig halte, ist, dass sich jemand kümmert um den Prozess in einer Besprechung. Nicht um die Sache, sondern um den Prozess. Wenn ich jetzt zum Beispiel höre, dass ein Projektleiter zum Beispiel das Projekt leitet, wenn es dumm kommt, ist er auch noch in der Linie drin, hat also da auch noch Aktien drin, irgendwelche Interessen. Und dann soll er auch noch die Besprechung leiten. Das ist eigentlich völlig überfordernd, weil er auch ständig die Ebenen durcheinander bringen muss. Ne? Also die Sachebene, Beziehungsebene, Prozessebene, nennen wir es mal besser Prozessebene. Mhm. Und ich denke, es ist sehr wichtig, dass man Rollen klärt. Man könnte zum Beispiel in einem Projekt sagen, jedes Mal, wir rotieren das zum Beispiel. Ne? Mhm. Und was ich auch feststelle, viele Menschen, das ist jetzt meine persönliche Meinung, glauben, es wäre mit einer Agenda genug getan. Also wenn ich eine Agenda habe, dann kann ich auch die Besprechung machen. Ich glaube, das ist zu wenig. Ich glaube, wenn ich Besprechungsleiter bin, also sagen wir dieser Prozessverantwortliche, nennen wir es mal so, nennen es Moderator oder Facilitator oder was es da immer mehr gibt, gibt natürlich schon Unterschiede. Ich hau sie jetzt mal in einen Topf. Dann sollte man sich ein Drehbuch machen. Ein Drehbuch ist ein bisschen mehr als eine Agenda. Agenda ist für die Teilnehmer. Das Drehbuch ist, was mache ich jetzt? Welche Methode setze ich ein? Wie viel Zeit steht mir zur Verfügung? Aber es kostet natürlich Arbeit. Ne? Das heißt, ich muss mich da vorher hinsetzen und überlegen. Ich habe 2 Stunden Zeit. Es soll zum Schluss eine Entscheidung rauskommen. Welche Methoden, welche Medien setze ich ein, dass das auch zum Schluss passiert? Und das ist schon etwas mehr als nur eine Agenda.
Und es ist ja etwas, was man einfach überhaupt gar nicht lernt. Also es gibt es in keiner Schule und in keiner Ausbildung, wo man solche Methoden lernt. Wenn man das Glück hat, dass man mal in einem Workshop über solche Techniken saß, dann kennt man vielleicht ein bisschen was. Aber ansonsten kann man sich ja nur auf das verlassen, was die Kollegen oder der Chef oder meinetwegen die Kollegen in einem anderen Unternehmen vorleben.
Ja, und es ist, es gibt viele Leute, die dann sagen, oh cool, das ist wirklich nützlich, das ist toll, dass ich mich mal da mir Gedanken drum gemacht habe. Aber dann kommt natürlich immer der Satz, ja, aber ich habe dann so wenig Zeit, und das erinnert mich dann immer so an die Sägeschärfen, ne? Mhm. Wir verbrennen dann unheimlich viel Zeit in so ineffizienten Besprechungen, aber haben nicht die Zeit, die Säge zu schärfen und dann mal dafür zu sorgen, dass ich durch solche Vorüberlegungen oder auch, was ich vorhin sagte, mit den Routinebesprechungen durch Prozessoptimierung, nennen wir es mal so, wirklich die Zeit sparen kann. Aber natürlich muss ich da erstmal Zeit reinstecken. Aber das ist ja mit allem so, ne?
Woher kommt denn dieser Eindruck, dass man das Gefühl hat, ständig zu wenig Zeit zu haben? Das sind, wo ich richtig verstanden habe, ist ja so, ist, dass man eigentlich eher die Zeit in ineffiziente oder teilweise vielleicht auch überflüssige Dinge investiert und eigentlich Zeit hätte, wenn man sich auf die richtigen Dinge konzentriert. Aber woher kommt dieses permanente Stressgefühl, was ja viele haben?
Also ich denke mal, dass wir schon eine Leistungsverdichtung haben, die sehr stark gegriffen hat die letzten Jahre. Das ist die eine Seite. Aber die andere Seite ist natürlich auch die, das hat, glaube ich persönlich, aber ich bin kein Wissenschaftler, also gibt es wahrscheinlich auch Untersuchungen drüber. Ich glaube, das hat auch ein bisschen was mit Fremd- und Selbstbestimmung zu tun. Mhm. Also diese Arbeit, die wir heute machen, oder Peter Drucker hat mal gesagt, das ist so der Übergang zum Knowledge Worker, ne? Also dass ich wirklich vorne ankomme, und dann habe ich meine 20 Aufgaben und die muss ich abarbeiten. Die Zeiten sind ja längst vorbei für die meisten, ne? Ja. Sondern ich muss ja, meistens kriegst du ja dann irgendwie, du bist für ein Gebiet verantwortlich, ne? Kümmern Sie sich darum. Wenn du Glück hast, werden noch Ziele vereinbart, wobei das Zielvereinbarung ist auch nochmal eine eigene Baustelle. Da weiß ich nicht, was ich davon halten soll, aber das ist für mich, wird das mal fast schon wie eine Monstranz vor sich hergetragen. Aber dennoch, sage ich mal, musst du irgendwie gucken, wie du dein Zeug geschafft kriegst. Mhm. Dann gibt es natürlich auch so Dinge, wo du dann mit Störung kämpfen musst, wobei der Ausdruck Störung, den finde ich schon sehr problematisch, weil das gehört einfach zu dieser Art des Arbeitens dazu. Und ich kann mir vorstellen, also aufgrund dieser Gemengelage, vermeintliche Störungen, Fremdbestimmung und so weiter, dass dann so eine Art Gefühl entsteht, ich bin nicht mehr autonom tätig. Ne? Also ich kann nicht mehr sagen, das plane ich, das plane ich. Das führt, glaube ich, schon bei vielen Leuten zu einer Art Gehetztsein auch. Also ich denke, dass was ja solche Leute wie Alan im Prinzip machen, ist ja nicht, dass sie einen bestehenden Tag quasi mit Slots versehen, wo sie das machen, das machen, das machen, sondern die sagen, ich habe jetzt freie Zeit, was kann ich in der Zeit tun? Also quasi das Pferd von hinten auf zäumen.
Was aber bedingt, dass ich mir irgendwann in der Woche oder am Tag die Zeit nehme zu überlegen, was sind denn die Dinge, die ich tun muss.
Das ist richtig. Also man muss sich dann, viele Leute machen zum Beispiel, glaube ich, auch, haben den Fehler, dass sie alles im Kopf behalten. Ja. Also was ich denke, was unheimlich viel hilft, ist so diese Schriftlichkeit, ne? Dass ich wirklich vor Augen habe, was ist jetzt zu tun. Ich bin da ein großer Fan davon, von Schriftlichkeit. Also weil du auf die Weise das aus dem Kopf auslagerst und wirklich vor dir, wie du das machst, ist wurscht. Ich mache es gern handschriftlich, man soll das nicht glauben. Man kann es auch elektronisch machen, wo man dann wirklich sagen kann, okay, das sind die Punkte, die ich zu machen habe. Und ich glaube, das ist sehr wertvoll.
Weil man dann nicht ständig an alles denken muss, ne? Sondern sich auf...
Ja, man muss ja auf Deutsch, manchmal ist es ja sinnvoll, auf deutsche Sprache zu achten. Ne? Das schwirrt mir, wie sagt man immer, mir schwirrt alles im Kopf rum, mir wächst es über den Kopf, ich möchte mal den Kopf frei haben. Das sind ja so Ausdrücke, die dann verwendet werden oft. Ne? Ja, und die werden ja nicht umsonst so verwendet.
Das passiert in Meetings ja doch relativ selten, ne? Dass man, da redet man halt viel. Und klar, es gibt meistens einen Protokollführer oder sowas, ne? Aber jedenfalls selten so eine Art tatsächlich Verschriftlichung dessen, was permanent gesagt wird. Also manchmal geht jemand an das Flipchart oder an die Tafel und schreibt mit und schreibt es für alle sichtbar hin, aber oft verliert es sich eben in Diskussionen. Und dann kommt es auch dazu, dass Dinge, die schon vor einer halben Stunde besprochen werden, nochmal besprochen worden sind.
Ja. Das ist ein interessanter Aspekt, den du ansprichst. Den finde ich, also für mich wäre ja zum Beispiel so ein Facilitator oder Moderator, ich weiß, es gibt Leute, die prügeln mich gedanklich dafür, dass ich das jetzt in einen Topf werfe. Aber für mich hat er ja schon die Aufgabe, auch zu visualisieren, Dinge zusammenzufassen, zu sagen, wo man gerade steht, zu beobachten, ob es irgendwo Konfliktpotenzial gibt, das auf den Tisch zu bringen und so weiter. Er hat sich meines Erachtens nicht um die Sache zu kümmern, im engeren Sinne. Ne? Kann natürlich was sagen, wenn er was dazu beitragen kann. Und ich glaube, dass dieses Visualisieren ein ganz wichtiges Moment ist. Und das wird, da gebe ich dir vollkommen recht, das wird zu wenig gemacht. Also wenn du visualisierst, dann sind die Augen am Flipchart, es gibt auch andere Möglichkeiten, aber ich finde das gar nicht schlecht am Flipchart, und dann können die anderen mitverfolgen. Man nimmt teilweise auch Tempo raus, was mitunter sehr wichtig ist. Man fasst zusammen dadurch, und ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Hilfsmittel zu strukturieren. Also wenn man es nur darauf reduziert und sagt, naja, ich schreibe es halt hin, damit es alle sehen, das wäre ein bisschen kurz gesprungen. Ich glaube, für mich ist so ein Flipchart oder Pinwand oder was auch immer, immer ein Strukturierungshilfsmittel auch.
Es gibt ja inzwischen das auch als durchaus professionelle Dienstleistung zu kaufen, diese Graphic Recorder. Oft sind die auch einfach Effekt auf einer Konferenz oder sowas, ne? Aber es gibt tatsächlich ja das auch als Graphic Recorder für Meetings. Aber das ist natürlich für viele tägliche Meetings, sage ich mal, einfach zu teuer. Ne? Das kann man natürlich nicht jedes Mal dazu.
Ja, machen. Einmal das und dann bin ich, hab da so ein bisschen gespaltene Meinung. Also wenn ich die Bilder sehe, dann sage ich immer, wow. Ne? Also das finde ich ganz toll. Andererseits, ich meine, muss man auch sagen, die Schrift hat sich aus dem Bild entwickelt und nicht umgekehrt. Ne? Also es gibt schon gute Gründe, warum man schreibt und nicht malt oder zeichnet. Dennoch halte ich das Visualisieren schon für wichtig. Und das kann eigentlich jeder lernen. Ne? Man muss einfach nur den Mumm haben und so sagen, ich mache das jetzt, gehe nach vorne, nehme einen Stift und halt das Wesentliche fest. Also ich weiß nicht, woher das kommt, dass das nicht gemacht wird. Ist das von, ne? Kennst du ja, ne? Kommen Sie mal an die Tafel. Oder komm mal an die Tafel, dann bist du schon angeschmiert. Ne? Und vielleicht steckt das noch in den Knochen, dass wir das nicht machen. Ich weiß nicht. Aber ich würde es für sehr wertvoll halten.
Das kann man ja in der Schullaufbahn ganz prima nachvollziehen. Also unsere Kinder, die durchlaufen die gerade. Und im Kindergarten kann man ja die Frage stellen, wer kann malen, und alle zeichnen hoch. Und in der ersten Klasse auch noch. Und in der Grundschule fängt es aber schon an, dass die Finger unten bleiben. Und das wundert auch nicht, denn wenn die jede Woche 2-3 Tests schreiben und immer gesagt werden, hier ist falsch, hier ist falsch, hier ist falsch, hier, das machst du noch nicht so gut, das kann man besser machen, ne, dann verliert man ja irgendwann das Selbstbewusstsein.
Stimmt. Naja, ich führe das schon auch ein bisschen Schule zurück. Kann sein, aber ich glaube, das muss ich jetzt aufpassen. Meine Töchter werden beide Lehrer. Also es tut sich was, Gott sei Dank. Ja. Also es tut sich schon was.
Ja, das kann man
aber ich denke, also das sind so Hilfsmittel, die für mich gerade so Flipchart oder auch ein Beamer kann man gut einsetzen. Wenn man jetzt zum Beispiel in einer kleinen Gruppe ist und ein Problem löst und dann ein vorstrukturiertes Mindmap hat, anhand derer man sich an dem Thema entlang handelt, an der Problemlösung, dann ist das schon eine Sache, die sehr hilfreich ist. Also ich denke, das sind nicht nur Späßchen, sondern das sind wirklich auch Mittel, um eine Gruppendiskussion zu strukturieren auch.
Und letztlich ist eine Frage, die wir noch gar nicht besprochen haben. Also wir haben gesehen, Vorbereitung kann man viel machen, im Meeting kann man auch viel machen. Eine Frage, die mir jetzt noch im Kopf schwirrt, vielleicht zum Abschluss, ist, was ist mit nach dem Meeting? Also Feedback oder sowas oder Aufbereitung oder gut, so eine Action-Item-List, die hat sich mittlerweile rumgesprochen, aber Feedback zum Beispiel gibt es ja höchst selten. Ne? Auch nicht, war das jetzt ein gutes Meeting oder ein schlechtes Meeting, außer vielleicht auf dem Gang, ja, da haben wir uns wieder verlabert oder sowas. Aber dass man so ein verbindliches Feedback vielleicht kriegt, das hast du gut gemacht, oder das kann man beim nächsten Mal besser machen, passiert ja höchst selten. Ne?
Ja, also ich glaube, dem stimme ich zu. Also ich denke, es wäre wichtig, wenn man mal, ich meine, im Projektmanagement versucht man das ja so ein bisschen zu machen mit diesen Lessons Learned-Geschichten, dass man einfach sagt, okay, wir machen dann einmal eine Besprechung, wo wir nur über Besprechung reden, sondern so eine Metaebene. Also wie läuft es bei uns, was muss besser laufen, wie gehen wir mit Konflikten um, wie sieht es bei uns zum Beispiel, ein ganz wichtiges Thema für mich, wie sieht es mit Verbindlichkeit aus? Ich meine, du kannst ja 10-mal sagen, wer macht was bis wann, die berühmte Lob, aber wenn sich da keiner dran verpflichtet fühlt, das hat ja was mit innerer Verpflichtung zu tun. Ich rede jetzt nicht einfach, sondern ich stehe da drauf, also habe ich das auch zu erledigen. Ne? Und also wie geht man mit solchen Sachen um, dass man mal in einem immer wieder mit einem Abstand mal in so eine Metaebene geht und sagt, können wir was an unseren Besprechungen verbessern? Ist da irgendwas, was an den Protokollen zu ändern? Sind die informativ genug? Und so weiter und so fort. Und da gebe ich dir vollkommen recht, das wird leider nicht gemacht. Das wird zu wenig, das wird unterschätzt, glaube ich auch.
Auch dafür muss man sich Zeit nehmen, ne, die man eben vermeintlich nicht hat.
Ja. Ja, das ist immer diese Kobi-Geschichte mit dem Sägeschärfen. Also ich finde, besser kann man es nicht ausdrücken. Ne? Also wir haben lange Besprechungen, weil wir keine Zeit haben, uns die Besprechung mal vorzunehmen. Das dazu führt, dass wir lange Besprechungen haben. Deswegen haben wir keine Zeit, um uns zu überlegen, wie Besprechungen laufen konnten. Deswegen führt das dazu, dass wir lange Besprechungen haben. Und das ist ja das, da kostet dem Ding, kommst du dann da draus dann. Ne?
Herzlichen Dank, Stefan List. Mein Name ist Michael Gerhards. Mehr Inhalte zum Thema Kommunikation gibt's in unserem Blog überzeugend-präsentieren.de/blog. Bis zum nächsten Mal.